Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, heute gibt's nicht nur einen neuen Monat, neues Datenvolumen, neue Gesetze. Nein, heute gibt es auch noch einen neuen Namen. Schönen guten Abend, Deutschlandfunk Nova hier. Und wir haben heute nur Neues in unserem Programm für euch. Neue Weltmeister im Snooker, neue Präsidenten in Frankreich, neue Streiks in Hollywood und neue Luftlöcher in und am Himmel. Verena von Keitz, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Du hast dir die Luftlöcher mal ein bisschen angeschaut. Können ziemlich schmerzhaft sein, die Dinger, ne?
Vor allen Dingen, wenn man die neue alte Nachricht nicht beherzigt, dass man sich immer anschnallen soll im Flugzeug.
Sollte man einfach machen. Ja, tut man sich keinen Abbruch, kann man, wenn man auf Toilette muss, mal ganz kurz Gurt lösen und dann wieder schön anschnallen. Ja. Hoffentlich seid ihr angeschnallt. Wir haben ein ordentliches Programm für euch heute Abend. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Kurz nach sechs, Montagabend, ihr hört Deutschlandfunk Nova und wir steigen ein an dieser Stelle mit ein bisschen East Coast gegen West Coast. East Coast, USA, Washington, da lief alles gut. Republikaner und Demokraten haben im Haushaltsstreit einen Kompromiss gefunden. Das sind Good News, es gab keinen Shutdown. West Coast, USA, LA, da könnte es einen Shutdown geben, in der Tat, wenn sich die US-Drehbuchautoren bis Montagnacht nicht mit den Fernsehsendern auf neue Verträge geeinigt haben, dann könnte es zum Streik kommen und Experten sagen, es könnte die gesamte amerikanische TV- und Filmlandschaft umkrempeln. Sprechen wir über diesen drohenden Streik mit Tom Westerholt, Moderator der Sendung Eine Stunde Film bei uns. Schönen guten Abend, Tom.
Guten Abend, Thilo, grüß dich.
Was entscheidet sich denn dort beim Showdown in Hollywood, wie es auch genannt wird?
Ja, wie du gesagt hast, ne, grundsätzlich erstmal die Frage, ob überhaupt gestreikt wird. Ne, an der Ostküste ist ja nun mal gerade erst 12 Uhr mittags, an der Westküste, also in Hollywood selbst, sogar erst 9 Uhr morgens. Also die Verhandlungen haben, wenn überhaupt, wohl gerade erst angefangen. Aber 96% der gewerkschaftlich organisierten Autoren haben im Vorfeld für Streiks gestimmt und die Arbeit niederlegen wollen die Autoren auch direkt ab morgen, wenn sich an ihrer Arbeitssituation nichts ändert. Sollte also in den kommenden Stunden kein Ergebnis zustande kommen, mit dem beide Seiten leben können oder wenigstens ein Aufschub erstmal erzielt werden kann, dann beginnt der nächste Autorenstreik in den USA.
Was bedeutet es denn genau dann für den amerikanischen Fernseh oder für die Fernsehbranche und für die Filmverleihe?
Das konnten wir zuletzt sehr genau vor 10 Jahren sehen. 2007, 2008 gab es einen 3-monatigen Streik der Autoren und der hat wirklich Millionenverluste für Sender und Produzenten bedeutet. Muss dir vorstellen, rund 12.000 Autoren sagen von jetzt auf gleich, wir schreiben kein Wort mehr. Das betrifft ja nicht nur Langzeitprojekte wie Filme, an denen dann gerade geschrieben wird und die dann verschoben werden müssen, sondern vor allem auch das tagesaktuelle Fernsehgeschäft. Also Fernsehserien, die von Woche zu Woche laufen, aber auch Sendungen, nimm die ganzen Late-Night-Formate, ne? Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, James Corden, Seth Meyers, also alle, die auch auf tägliche Gagschreiber angewiesen sind, alles freie Autoren, die allermeisten in der Gewerkschaft und Streikbrecher gab es 2007, 2008 fast keine. Die haben also in der Summe schon richtig Macht und konnten den Streik damals nach 3 Monaten schließlich dann auch wirklich zu ihren Gunsten beenden.
Also diese freien Autoren, die in den Gewerkschaften da organisiert sind, wofür stehen die denn ein? Wofür würden die denn streiken? Geht's da ums Geld, um den Klassiker?
Geht natürlich um mehr Geld. Das hat in diesem Fall aber auch einen triftigen Grund. Vor allem die Fernseh- und Serienautoren werden in der Regel nach Folgen bezahlt. Und während eine Staffel vor ein paar Jahren beispielsweise oft noch so 16 bis 22 Folgen hatte, werden die Staffeln der Serien heute immer kürzer. Teilweise nur noch 8 bis 10 Folgen. So. Trotzdem gibt's aber jetzt innerhalb eines Jahres nicht mehr Staffeln. Die Pausen zwischen den Staffeln werden nur länger. Heißt also, einfache Rechnung, du schreibst in einem Jahr nicht mehr an 20 Folgen, sondern vielleicht nur noch an 10 oder höchstens 15 und verdienst dadurch natürlich dann viel weniger. Extremes Beispiel wäre zurzeit Game of Thrones. Ne? Mhm. Alle bisherigen Staffeln hatten immer 10 Folgen. Die kommende 7. Staffel hat nur noch 7 Folgen. Die 8. Staffel hat dann sogar nur noch 6 Folgen. Also innerhalb des gleichen Zeitraums. Das sind dann schon Geldeinbußen von 40% für die Autoren, wenn sich da jetzt nichts dran ändert.
Gibt es aber nicht heute viel mehr Serien als früher und relativiert sich das dann nicht irgendwie für die Autoren?
Sollte man denken, geht aber nicht wirklich auf. Es gibt schließlich auch mehr Autoren und die meisten sind dann doch vertraglich an ihre Auftraggeber gebunden. Also, wenn du Autor bei CBS bist und die Staffeln deiner Serien immer kürzer werden, dann hilft's dir wenig, wenn Amazon oder Netflix neue Serien rausbringen. Die Streamingdienste übrigens wären vermutlich die einzigen, die überhaupt von diesem Streik jetzt profitieren könnten, weil die natürlich immer noch durch die Masse an Serien und Filmen punkten, die sie einfach auf Halde haben. Also, wenn es da nichts Neues gäbe, würde man quasi einfach die Vorräte, die man auf dem Server hat, in den Vordergrund schubsen. Aber Verzögerungen und Ausfälle beim tagesaktuellen Geschäft, bei Film und Fernsehen, die kosten richtig Kohle und tun Sendern und Verleihern auch wirklich richtig weh.
Ja, und vermutlich soll man sich als Autor dort dann auch schön frei halten und exklusiv halten, auch wenn man weniger Jobs und Angebote erstmal bekommt. Vermutlich in den kommenden Stunden wird sich entscheiden, ob es in den USA zum nächsten großen Autorenstreik kommt. Wenn sich Sender, Filmverleih und Autoren nicht auf neue Gagen einigen können, dann ist es soweit. Deutschlandfunk Nova Film- und Serienexperte war das. Tom Westerholt mit den Hintergründen. Hören wir Mittwoch wieder, ne? Oder morgen gleich mal.
Ja, mach's uns sagen, morgen.
Ne? Schön, schöner Abend dir, Tom.
Danke dir auch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Verkehrsunfälle. Und wenn man das Wort Verkehrsunfälle hört, dann hört sich das erstmal nicht nach Good News an. Es gibt oft Meldungen von Verletzten und von diesen Kollisionen, wie die abgelaufen sind. Heikle Situation auf der Autobahn. Ist jetzt aber am Wochenende glimpflich ausgegangen. Wir reden nämlich in der Schweiz, ne?
Ja, genau. Am Samstagnachmittag war, das hat jetzt heute die Polizei von Luzern berichtet, eine vierköpfige Familie nach dem Einkaufen auf dem Nachhauseweg auf der Autobahn. Und die Familie hatte im Gepäck eine CO2-Gasflasche. Die hatten sie frisch gekauft für das heimische Aquarium. Diese Flasche war aber anscheinend undicht, denn es trat während der Fahrt CO2 aus, das Gas, und im Autobahntunnel wurden dann alle Insassen bewusstlos.
Wie ging es dann weiter?
Das Auto wurde wohl immer langsamer und die Autobahn im Tunnel, die ging an der Stelle gerade bergauf. Deshalb ist das Auto irgendwann zurückgerollt, als es nicht mehr weiterfuhr, auf die Überholspur, also nach links, wo es dann stehen geblieben ist. Und großes, großes Glück, niemand ist reingefahren, und noch größeres Glück, ein Autofahrer, der vorbeikam, hat angehalten und ganz schnell die Türen aufgerissen.
Weil die Menschen, die in dem Auto waren, sonst erstickt werden, oder?
Ja, genau. Das CO2, also das Kohlendioxid, das kann in hohen Konzentrationen zu Vergiftungen und auch zum Erstickungstod führen. Das Gute ist aber, wie es jetzt der Fall auch gezeigt hat, dass es schnell wieder aus dem Körper rausgeht, wenn du frischen Sauerstoff einatmest. Ganz anders als beim Kohlenmonoxid, CO, das ja bei Bränden ganz oft Todesursache ist, weil es einfach so ganz fest, kurzer Ausflug in die Biologie, an die roten Blutkörperchen bindet, die eigentlich den Sauerstoff transportieren sollen. Und dann sitzt da das CO an den Blutkörperchen und dann kriegst du das nicht mehr weg und dann ersticken die meisten Leute. Also in diesem Fall aber, wie gesagt, alles wunderbar ausgegangen.
Also wir halten fest, großes Glück für diese Familie in der Schweiz. Danke diesem beherzten Helfer, der die Tür aufgerissen hat. Und wenn man mal CO2-Flaschen haben möchte für Fische etc., fürs Aquarium, dann lieber nach Hause liefern lassen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Snooker. Da denken wir in erster Linie an grüne, große Tische, an Herren in Schwarz, an gedämpftes Licht, gedämpfte Stimmung. Es geht beim Snooker aber auch so zur Sache.
Absolutely incredible. That is one of the finest breaks you'll ever wish to see.
Ist eine Erfolgsstory dieser Sport für den Sender Eurosport. Da werden im Jahr 2000 Stunden Snooker gezeigt. Sehen wir vielleicht, wenn wir abends mal auf Eurosport reinseppen. Es lohnt sich, denn Snooker, da geht der Marktanteil des Senders hoch. Bis zu 1 Million Zuschauer schalten dann schon mal ein, wenn Finale bei einer Weltmeisterschaft im Snooker ist. Also 1 Million vielleicht heute Abend, denn es ist Finale bei einer WM. Titelverteidiger Mark Selby aus England gegen den schottischen Ex-Champion John Higgins. Die beiden spielen also heute in Sheffield, England, um die Krone. Höchste Zeit, sich mal ein bisschen näher diesen Präzisionssport anzuschauen. Das habe ich auch heute gemacht mit der Stimme des deutschen Snookers, Eurosport-Kommentator Rolf Kalb. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte erstmal ein bisschen Regelkunde machen, damit wir auch auf dem gleichen Niveau sind. So ein Snookertisch, wie groß ist der?
Größe des Tisches, Pi mal Daumen, 3,66 mal 1,83 Meter. Also ich denke mal, in die wenigsten Wohnzimmer würde ein solcher Tisch reinpassen.
Anzahl der Bälle auf dem Tisch?
22. Ein Spielball, 15 rote Bälle und 6 andersfarbige Bälle, die farbigen genannt.
Ist ein Fauxpas, wenn man Kugeln sagt, ja?
Ist kein Fauxpas. Den Begriff gebrauche ich auch des Öfteren, alleine aufgrund der sprachlichen Abwechslung. Aber der Fachbegriff, der also auch in den Regeln verwendet wird, ist Ball, nicht Kugel.
Wie groß sind diese Bälle und was ist die Besonderheit bei den Taschen?
Also, die Bälle haben einen Durchmesser von ca. 5 cm. Die Besonderheit bei den Taschen ist, dass der Tascheneinlauf nicht gerade geschnitten ist, wie man das von Poolbillardtischen kennt, sondern die Bande dort abgerundet ist. Und den Effekt kennt man auch vom Fußball mit den runden Torpfosten. Wenn der Ball dagegen knallt, kommt er wieder raus und läuft eben nicht ins Tor. Und genau das Gleiche passiert beim Snooker. Man könnte beinahe sagen, die Bandeneinläufe sind extra so konstruiert, dass der Ball, wenn er die Tasche nicht sauber trifft, eben dazwischen diesen sogenannten Backen hin und her springt und dann wieder auf den Tisch hinausgeworfen wird und eben nicht in die Tasche fällt.
Da haben wir schon den größten Unterschied vermutlich zum Poolbillard, dass man Poolbillard relativ einfach spielen kann, während es beim Snooker höchste Präzision braucht, oder?
Auf jeden Fall. Die allerhöchste Präzision.
Hat man als Poolbillardspieler eine gute Chance im Snooker?
Also, Poolbillard und Snooker lassen sich ganz so leicht nicht vergleichen. Das ist in etwa so, als würden Sie, Langstreckenläufer mit einem Weitspringer vergleichen. Es ist beides Leichtathletik, aber sind doch andere Paar Schuhe. Natürlich, ein Poolbillardspieler hat gewisse Grundkenntnisse der Ballphysik, die helfen ihm da auch. Die Dimensionen sind aber natürlich ganz andere. Die Techniken sind teilweise andere. Die Taktiken sind teilweise andere. Also von daher sind das schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
Machen Sie uns mal ein bisschen Lust drauf, Herr Kalb. Sie kommentieren schon über 28 Jahre Snooker. Sie sind auch Zeremonienmeister bei deutschen Turnieren, habe ich schon mal verfolgt. Was ist die Passion? Was ist die Leidenschaft vom Snooker?
Snooker ist ganz einfach ein faszinierender Sport. Snooker hat beinahe was von einer ansteckenden Krankheit. Man kann sich dagegen nicht wehren. Snooker ist im Idealfall eine Kette von kleinen und kleineren und mittleren Dramen, die sich am Ende zu einem grandiosen Spannungsbogen vereinigen. Wenn man da einmal drin hängt, man muss unbedingt wissen, was passiert mit dem nächsten Ball, was passiert danach, und man kommt nicht mehr raus.
Würden Sie es vergleichen mit Schach?
Es ist vergleichbar mit Schach insofern, als dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt und man sehr viel Spielintelligenz braucht, um die richtige Option auszuwählen. Der Unterschied zum Schach ist dann aber, dass es beim Schach natürlich einfach ist, den Springer vom einen aufs andere Feld zu setzen. Beim Snooker muss man das aber dann auch noch am Tisch umsetzen. Und das erfordert halt ein Höchstmaß an Feinmotorik, ein Höchstmaß an Präzision.
Wie wichtig ist die Psyche von einem Snookerspieler, beziehungsweise auch die Kreativität oder die Präzision? Was ist das Allerwichtigste davon?
Also Sean Murphy hat das mal schön auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Snooker entscheidet sich zu 90% zwischen den Ohren. Und was ist zwischen den Ohren? Der Kopf. Natürlich braucht man eine enorme mentale Stärke, gerade bei einem solchen Marathon-Turnier wie der Weltmeisterschaft, mit eben diesen Marathon-Matches auch. Wer da nicht mental stark genug ist, der hat von vornherein keine Chance. Und es zeigt sich ja so oft, dass es eben gerade der mental Stärkere ist, der am Ende auch das bessere Ende für sich hat.
Wir reden immer noch über Snooker. Das ist der Tisch in einem Billardcafé, an dem die Profis stehen, die Mathematiker, die Techniker. Da geht man besser nicht hin, wenn man nur Poolbillard kann und stellt sein Weizenglas auf den Tischrand ab. Nee, das macht man nicht. Das ist eher was fürs Poolbillard. Snooker entscheidet sich zwischen den Ohren. Das haben wir gerade von Eurosport-Kommentator Rolf Kalb gehört. Er kommentiert, ist aber auch schon mal Zeremonienmeister, das heißt, er leitet Turniere in Deutschland. Bei der WM in Sheffield, die gerade läuft, da kommentiert er das Finale, das auch jetzt gerade stattfindet. Besonderheit dabei bei diesem Finale ist, es wird ein Best of 35 gespielt. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist halt die Länge der Distanz. Es geht bis 18. Es ist aufgeteilt auf 2 Tage, auf insgesamt 4 Sessions. Und jede der 4 Sessions ist ja in sich ein eigenes Match und kann einen ganz anderen Charakter annehmen, weil halt auch viel von der Tagesform abhängt. Da ist eine Führung, eine gute Session alleine noch nicht entscheidend. Ich muss auch die anderen Sessions gut spielen und muss diese Form, diese Topform wirklich über die kompletten 2 Tage halten. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Anforderung. Also bei einem normalen Match, Das dauert dann 3-4 Stunden vielleicht. Wenn ich die 3-4 Stunden gut drauf bin, habe ich das Match gewonnen. Mhm. Wenn ich im WM-Finale für diese 3-4 Stunden gut drauf bin, habe ich noch nichts gewonnen. Denn die nächsten 3-4 Stunden könnte sein, dass meine Form nicht so ist, weil ich die Konzentration nicht schaffe, weil ich ein bisschen ermüde, weil der Gegner plötzlich stärker wird. Und dann hilft mir das nichts.
Mhm. Titelverteidiger Mark Selby aus England und der schottische Ex-Champion John Higgins bestreiten dieses Finale. Was ist das Besondere dieser Partie?
Das Besondere ist eigentlich, dass beide ein ähnliches Spiel haben. Also beide gründen ihr Spiel auf einem sehr intelligenten und sehr starken Safety-Spiel. Mhm. Und beide haben die Klasse, wenn sie dann mal in den Bällen sind, in einem Break sind, dass sie dann es immer wieder schaffen, das Spiel auf relativ kurze Distanz zu halten und damit Risiken zu vermeiden und eben relativ wenige Fehler dann machen und damit dem Gegner natürlich auch weniger Chancen geben.
Das klingt jetzt so, Herr Kalb, wenn Sie sagen, die beiden haben ein Augenmerk auf das Safety-Spiel, ist ja natürlich beim Fußball jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man hinten drin hockt als Mannschaft.
Das wird oft falsch verstanden. Safety-Spiel ist kein defensives Spiel. Aha. Safety-Spiel ist dazu da, um den Gegner unter Druck zu setzen, um dem eine Aufgabe zu stellen, die er nicht perfekt lösen kann. Und daraus wird für mich dann eine Chance. Wenn Sie das mit dem Fußball vergleichen wollen, ist es eben nicht die Abwehrarbeit, sondern eine gute Safety ist wie der eröffnende Pass aus der Abwehr heraus.
Mhm. Ah, bei dem man möglichst viele Spieler überspielt.
Genau, mit dem man sich dann natürlich auch die nächste Chance erarbeiten will. Genau darum geht es auch beim Safe-Spiel.
Gab es denn große Überraschungen bei dieser Weltmeisterschaft in Sheffield?
Also ich denke nicht, wenn man sich jetzt anschaut, im Halbfinale, die Spieler im Halbfinale sind in der neuen Weltrangliste alle unter den Top 5. Der Einzige, der da rausgefallen ist, ist Judd Trump. Und der hatte sich halt unglücklicherweise die Schulter verletzt. Also ist es schon das Beste vom Besten, was man da am Ende haben kann. Und in der neuen Weltrangliste wird Mark Selby die Nummer 1 sein. John Higgins wird die Nummer 2 sein. Also die beiden besten Snookerspieler der Welt bestreiten das WM-Finale.
Bleiben wir kurz bei dieser Weltrangliste. Die meisten Spieler kommen ja aus Großbritannien. Wie groß ist dieser Sport?
In Großbritannien ist Snooker ein ungeheuer populärer und ungeheuer bedeutender Sport. Es ist nun mal eine urbritische Sporttradition. Und noch heute gilt, dass das WM-Finale 1985 zwischen Steve Davis und Dennis Taylor 18,5 Millionen Zuschauer, TV-Zuschauer bei der BBC hatte. Das ist bis heute und höchstwahrscheinlich für alle Ewigkeiten die Topquote, die jemals bei einer Sportübertragung erreicht wurde. Da hält kein Fußball mit, da hält kein Olympia mit, da hält nichts mit. Das ist die absolute Rekordquote.
Unglaublich. Wie sieht's mit deutschen Snookerspielern aus?
Wir haben natürlich eine Reihe von deutschen Snookerspielern, die durchaus auch schon gut sind, die in der Lage sind, im Amateurbereich sowohl auf Europa- als auch auf Weltniveau sich in die Top 8, Top 4 sogar zu spielen. Aber man muss realistischerweise sagen, der Schritt bis auf die Main Tour und dort dann auch noch einmal an die Weltspitze, das ist noch einmal ein sehr, sehr großer Schritt. Wenn man ehrlich ist, wer in Deutschland ein Topspieler ist, der ist ein großer Fisch in einem relativ kleinen Teich. Wenn er dann aber versucht, auf die Main Tour zu kommen, dort im Profigeschäft mitzumischen, ist er plötzlich ein sehr kleiner Fisch in einem riesigen Teich. Und Sie können mir glauben, in diesem riesigen Teich sind viele große Fische, die auch sehr, sehr hungrig sind.
Es ist also ein hartes Business. Snooker-WM in Sheffield ist gerade. Das Finale steht an, wer gewonnen hat. Wir wissen es noch nicht, aber ihr könnt es bei den Kollegen von Eurosport sehen. Die Stimme dazu habt ihr jetzt schon mal gehört. Rolf Kalb war das.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Tja, jetzt müssen wir leider einen Witz kaputt machen. Der eine heiratet seine Mutter und die andere tötet ihren Vater. Darüber spricht gerade das Netz. Twitter-User Ben Jundon schreibt: Very Oedipal, the second round. One killed his father and one married his mother. Gemeint sind Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die beiden Präsidentschaftskandidaten der Stichwahl in Frankreich. Warum? Weil Macrons Frau gefühlt seine Mutter sein könnte vom Alter und weil Le Pen mit ihrem Vater gebrochen hat. Die beiden reden ja wohl nicht mehr miteinander. Da werden jetzt also Parallelen wild gezogen zu Oedipus. Diese Gestalt aus der griechischen Mythologie kennt ja die Legende nach, hat er eben seinen Vater getötet und hatte mit der Mutter 4 Kinder. Ja, und diesen Ödipus-Komplex, den wir heute kennen, der stammt aus der Psychologie von Sigmund Freud. Dass jedes männliche Kind eine ödipale Phase hat, fühlt sich zur Mutter hingezogen und der Vater ist der größte Konkurrent. Ja, ob das jetzt auf Macron und Le Pen, ob man das anwenden kann, ob das stimmt, darüber habe ich heute mit Micha Hilgers gesprochen. Er ist Psychoanalytiker aus Aachen und ich wollte zuerst mal von ihm wissen, inwieweit er bei Macron und bei Le Pen Parallelen zu Freud sieht.
Ich würde glatt behaupten, das ist totaler Quatsch. Denn wenn wir mit Frau Le Pen anfangen, dann ist es ja so, dass ihr Vater sie konsequent immer wieder mit seinen antisemitischen Bemerkungen vorgeführt hat. Und insofern ging die Destruktivität, wenn wir schon bei Beseitigen oder Vatermord sind, ging die Destruktivität eindeutig vom Vater von Frau Le Pen aus. Ob man sie nun mag oder nicht, sie hat letzten Endes daraus die Konsequenz gezogen und ihn aus der Partei heraus befördert, aus strategischen Gründen ganz einfach. Da brauchen wir keine große Psychoanalyse zu. Im Übrigen ist es ja so, dass der Ödipus-Komplex oder der Ödipus-Mythos, müssen wir ja sagen, nach Sophokles, das ist die älteste Überlieferung des Ödipus-Mythos in einer Tragödie, dass der völlig falsch verstanden wurde. Die Destruktivität geht im Ödipus-Mythos von den Alten, nicht von den Jungen aus. Die Alten schicken traditionell ihre Söhne in den Krieg. Sie missbrauchen die Jungen, sie tun ihnen Gewalt an. Also der Ödipus-Komplex, so wie er häufig verstanden wird und wurde, steht auf dem Kopf. Und wenn man bei Sophokles nachliest und sich in die griechische Mythologie einarbeitet, dann sieht man, dass dort eindeutig der Fingerzeig auf die ältere Generation gelegt ist. Ödipus erschlägt seinen Vater, nachdem sein Vater, die beiden kannten sich ja nicht, ihn bedrohte, mit dem Tode bedrohte, und da wehrt sich Ödipus. Von Mord kann also keine Rede sein, allenfalls von Selbstverteidigung.
Okay, Helgas, aber vom Grundwesen bleibt ja trotzdem auch noch dieses mit dem Vater gebrochen und mehr oder weniger mit der Mutter verheiratet. Also da ist man ja nicht so weit weg, oder?
Na, also wenn man eine ältere Lehrerin heiratet, ist man zunächst mal noch nicht mit der Mutter verheiratet, sondern mit einer älteren Lehrerin. Wir leben in einer liberalen Gesellschaft und da kann jeder heiraten, wen er will, solange das nicht gegen Gesetze verstößt. Dass Frau Macron einen jüngeren Mann heiratet, ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Tatsache ist ja, dass Männer eine deutlich geringere Lebenserwartung haben. Denken Sie bitte daran, dass Joschka Fischers Partnerinnen immer jünger wurden. Darüber hat sich kein Mensch aufgeregt. Wenn es umgekehrt ist, dann bricht das immer noch ein soziales, gesellschaftliches Tabu. Ob wir da dann zum Ödipus-Mythos greifen müssen, das bezweifle ich ganz erheblich.
Okay, Helgas, ich werte das jetzt mal so, dass Sie sagen, das ist ein bisschen zu weit hergeholt, weil die Ausgangssage nicht so wahnsinnig stimmt in diesem Fall. Die Vorzeichen sind nicht richtig geklärt, aber trotzdem hilft ja manchen Menschen sowas schon eine Kategorisierung. Also man kann ja vermeintlich ungreifbare Menschen, die diese Politiker auch erstmal sind, mit so einer Art schon mal greifbar machen, oder?
Hören Sie ja, Jan, es geht um Europa bei der französischen Wahl jetzt. Das ist ein deutlich größeres Thema als das, was wir jetzt hier besprechen. Sie haben natürlich recht, dass man es sich so ein bisschen einfacher machen kann und die komplexen Zusammenhänge dann reduziert auf häusliche Verhältnisse, die aber entpolitisieren, wenn wir uns darum kümmern, statt dass wir uns darum kümmern, mit welchen globalen Problemen und mit welchen komplexen Problemen wir es in Zukunft zu tun haben werden. Und da ist der Ödipus-Komplex etwas, was völlig fehl am Platze ist. Ich habe nicht gesagt, ich halte das ein bisschen für verfehlt, sondern für völlig verfehlt.
Also Politiker-Fernanalysen erstmal so auf dem Level nicht mit Ihnen, sagen Sie. Ernsthafte Psychoanalyse kann man am Fernseher, also am TV-Bildschirm sowieso nicht machen, oder?
Man kann allenfalls sich Gedanken machen, um was für Persönlichkeiten es sich handelt. Das haben wir ja jetzt im Moment bei der sogenannten Trumpologie. Da kommt ein jeder daher und sagt, na gut, das ist ein Psychopath oder das ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, es würde schon genügen, wenn man sagen würde, dieser Mann hat bestimmte Persönlichkeitszüge. Aber eine Behandlung, eine Analyse am Fernseher oder vor den Massenmedien, das ist völlig ausgeschlossen. Dazu müsste man den Betreffenden vor sich haben. Das ist unseriös und dient auch nicht der Erhellung politischer Verhältnisse.
Aber ist es nicht vielleicht auch ein Versuch, die Welt ein bisschen einfacher zu machen mit solchen Vergleichen, als sie ist? Vielleicht ist sie ja in der einen oder anderen Etage ein bisschen zu komplex und dann versucht man eben mit solchen Vergleichen, sie ein bisschen erträglicher zu machen.
Naja, klar ist es so, dass wir uns versuchen, die Welt nicht nur erträglicher, sondern auch simpler zu schaffen, wo sie oftmals völlig unverständlich aufgrund der globalen Komplexität ist. Und da kommen dann natürlich solche Diagnosen einem sehr gelegen oder können einem sehr gelegen kommen, weil dann plötzlich alles verständlich wird. Sonst steht man ja oft ohnmächtig vor politischen Zusammenhängen, die man nur im Ansatz erkennt, wo man insbesondere auch zukünftige Entwicklungen nicht vorhersagen kann und sich von den Fluten der Meldungen einfach überfordert fühlt. Dann natürlich sind solche scheinbaren Diagnosen außerordentlich hilfreich, weil sie entlasten.
Aber Herr Hilgers, klären Sie mich doch bitte dann auf. Ich habe noch so ein bisschen im Kopf, der Psychoanalytiker oft mit dem Satz anfangen, lassen Sie uns erstmal über Ihre Mutter sprechen.
Naja, also dann mögen Sie andere Psychoanalytiker kennen als ich. Wenn Sie zu mir kämen, würde ich das nicht tun, sondern ich würde erstmal versuchen, mit Ihnen eine Beziehung aufzubauen. Und ob dann Ihre Mutter in irgendeiner Form eine Rolle spielt oder Ihr Vater oder ganz andere Personen, das müssten wir dann sehen. Psychoanalyse ist ein Vorgehen, das durch große Offenheit gekennzeichnet ist, sich auf Beziehungen bezieht und nicht auf vorgefertigte Schablonen.
Das machen wir aber dann bei der zweiten Session, Herr Hilgers. Vorsichtig bei Parallelen zum Ödipus-Komplex, sagt Michael Hilgers, Psychoanalytiker aus Aachen. Das trifft nicht auf Macron und auch nicht auf Le Pen in Frankreich zu. Freud hat das Original aus der griechischen Mythologie bereits völlig falsch gedeutet, sagt er. Die Wahlen in Frankreich dürften aber trotzdem stattfinden. Diese Woche Sonntag, 7. Mai, und wir, Deutschlandfunk Nova, sind für euch dabei.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Reden wir über Waffenlieferungen. Das muss mal kurz sein. Es gab in der Vergangenheit ja immer wieder von Deutschland nach Saudi-Arabien Waffenlieferungen. War immer sehr umstritten, weil man nicht sicher sein konnte, dass diese deutschen Waffen nicht auch zum Einsatz kommen, zum Beispiel im Krieg dieses Landes gegen den Jemen. Die Bundesregierung hat das immer zurückgewiesen. Jetzt gibt's aber eine neue Nachricht, dass Saudi-Arabien nämlich gar keine Waffen von deutschen Firmen mehr beziehen will, sagt zumindest der Vize-Wirtschaftsminister Saudi-Arabiens jetzt beim Besuch der Kanzlerin dort. Sprechen wir darüber, über diese Reise mit unserem Korrespondenten, mit Carsten Küntop. Carsten, Saudi-Arabien will keine Waffen mehr aus Deutschland beziehen. Wie überraschend ist die Nachricht?
Ich fand das doch sehr überraschend, denn eigentlich war man es ja gewohnt, dass die Saudis in der Regel eine ziemlich lange Wunschliste immer haben, was deutsche Rüstungsgüter angeht. Und dann gab es immer Diskussionen in Deutschland, was kann man denen liefern, was kann man denen besser, was sollte man besser nicht liefern. Und nun sagen die Saudis ganz offensichtlich von ihrer Seite aus, wir lassen es einfach. Wir werden fortan euch mit sozusagen solchen Bitten nicht weiter belästigen. Wir kennen die Probleme, wir verstehen die Probleme, die ihr damit habt. Also lassen wir es fortan besser.
Kann man schon sagen, was dahinter steckt? Also geht es wirklich nur um diese Anschuldigung, dass man nicht so richtig weiß, was mit den deutschen Waffen da passiert?
Ich denke, es ist vielleicht ganz einfach eine Einsicht in die politischen Realitäten, dass die saudische Seite gesehen hat, es bringt einfach nichts, wenn wir diese Wunschlisten rübergeben zu den Deutschen, die aus unserer Sicht Partner und Freunde sind. Und da müssen wir immer sehen, müssen wir feststellen, dass das, was wir haben wollen, häufig nicht geliefert wird. Dann lassen wir es lieber. Die Kanzlerin hat gestern recht cool darauf reagiert. Ich glaube fast, dass sie schon informiert war. Sie hat gesagt, na ja, mach doch nichts, sinngemäß, meine Worte, mach doch nichts. Es gibt auch viele andere Bereiche der wirtschaftlichen Kooperation. Also es scheint ganz so zu sein, dass dieses Kapitel des Hin und Hers rund um deutsche Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien, dass dieses Kapitel jetzt geschlossen ist.
Also braucht man erstmal nicht, aber lass uns bei den Kooperationen bleiben. Angela Merkel hatte ja eine ganze Menge auf dem Zettel. Was hat sie denn mit dieser Reise erreichen können?
Naja, das Wichtigste ist auch das, was am unspannendsten klingt. Es geht darum, dass die deutschen G20-Präsident derzeit sind, die Gemeinschaft der 20 größten Industriestaaten, Volkswirtschaften der Welt. Und die Kanzlerin will jetzt vor dem nächsten Gipfeltreffen in Deutschland die Partner abtingeln, wirbt um Unterstützung für ihre Schlusserklärung, für den Entwurf der Schlusserklärung. Das ist ganz unspannend. Dann gab es einige Abkommen, die man unterzeichnet hat. Die Deutschen haben versprochen, dass man mithelfen will bei der Ausbildung von Soldaten, von Polizisten, von Grenzschützern. Jeweils ist auch die Rede davon, dass da Frauen auf saudischer Seite auch dabei sein werden. Sehr viel Konkretes gab es zu diesem Punkt, aber bisher nichts. Die Kanzlerin hat gesagt, dass das Sache der Bundesverteidigungsministerin von der Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sein werde, das auszuarbeiten, die Details.
Carsten, jetzt schreibst du in einem Artikel über diese Reise, du hast die Reise von Angela Merkel beobachtet, auch den Schlenker über Abu Dhabi, heute ist sie ja wieder zurück in Deutschland. Du schreibst auf tagesschau.de, dass Saudi-Arabien sich wandelt und führst es so ein bisschen aus, dass man immer so das Gefühl hat, bei Saudi-Arabien, da geht es bei diesem Land immer um Verbote, man hat die Schublade relativ weit offen. Was meinst du genau damit?
Saudi-Arabien hat sich vor einem Jahr von oben herab sozusagen die sogenannte Vision 2030 verpasst. Das ist der Plan, das Land fit zu machen für die Zeit nach dem Öl. Die Wirtschaft soll umgebaut werden, soll diversifiziert werden, weg vom Öl. Und damit einher geht ganz klar auch eine bestimmte Öffnung der Gesellschaft. Und das spürt man im Prinzip hier in Saudi-Arabien schon jetzt, egal mit wem ich jetzt hier in Saudi-Arabien spreche. Alle sagen mir unisono, ja, es sind Dinge hier mittlerweile machbar bei uns, die vor einem Jahr, vor zwei Jahren unmöglich gewesen wären. In der Regel ist es dann so, dass die Leute hinzufügen, das geht uns alles noch nicht schnell genug, diese Öffnung, aber die Richtung zumindest, in die es geht, die stimmt. Man muss sehen, wie die Chancen sind, dass das ohne einen Backlash sozusagen weiterläuft. Mein Eindruck ist, dass wir jetzt einen Generationenwechsel hier erleben. Dieses Land ist ein sehr junges Land, 60% etwa der Menschen sind unter 30. Und diese Generation sozusagen drängt jetzt nach oben, drängt doch in der Regierung an die Macht. Und ich glaube, dass das, was man sich vorgenommen hat mit dieser Vision 2030, sehr schwer sein wird, irgendwie wieder zurückzudrehen. Weil die Leute einfach, sie brauchen wirtschaftliche, also berufliche Chancen, die ihnen diese Vision ja bieten soll. Und sie wollen eben auch eine gewisse Öffnung ihres Landes erleben, ohne dass man die alten Traditionen über den Haufen werfen möchte. Mhm. Und deshalb finde ich es sehr spannend zu sehen, dass eben Saudi-Arabien tatsächlich nicht statisch ist, sondern hier laufen Veränderungen und in der letzten Zeit sind diese Veränderungen schneller geworden.
Für Deutschlandfunk Nova unser Korrespondent Carsten Künntopp über Saudi-Arabien und die Reise von Angela Merkel dorthin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Soll ja alles fair ablaufen auf dem Fußballplatz und auch neben dem Fußballplatz. Deswegen lässt sich der Deutsche Fußballbund seit 2005 überwachen von der Firma Sportradar, damit sowas wie 2005 nicht mehr passiert. Damals, wir erinnern uns, Fußballwettskandal um den Schiedsrichter Robert Holzer. Das scheint aber alles so mittelgut zu laufen dort. Wettbetrug im Fußball ist irgendwie nicht wegzukriegen. Im Februar, da gab es die neue Studie von Wissenschaftlern aus den USA. Es gab auffällige Torwetten über 5 Jahre hinweg. Was hat sich also geändert? Das habe ich heute mit dem Investigativjournalisten, mit Benjamin Best, analysiert. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, ob der Kampf gegen Wettbetrug in Deutschland denn ernst genug genommen wird.
Aus meiner Sicht wird der Kampf gegen Wettbetrug nicht ernst geführt, weil der Verband, der DFB, kein großes Interesse daran hat, dieses Problem wirklich zu bekämpfen, auch zuzugeben, dass es ein Problem gibt, die Ermittlungsbehörden schlecht aufgestellt sind und auch der Weltverband FIFA nicht Transparenz zeigen möchte und mit aller Härte aufklären möchte.
Wie viel weiß man denn über die Täter? Weiß man denn, wer heute betrügt bei Sportwetten, bei Fußballwetten?
Also die Täter sitzen wirklich auf dem ganzen Globus verstreut. Das ist ja eben auch das Schwierige, denn wetten kann man 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf der ganzen Welt. Dazu ist ein Smartphone ausreichend. Die ganz großen Wetten, also da kann man wirklich 7-stellige Summen setzen. Das passiert alles auf dem asiatischen Wettmarkt. Das ist quasi das Eldorado für die Wettbetrüger. Diese Kriminalitätsform, der irgendwie Herr zu werden, ist einfach wahnsinnig schwierig, weil man hat grenzübergreifende Kriminalität. Du hast ein Spiel in einem Land, die Täter sitzen in einem zweiten Land, der Wettanbieter sitzt vielleicht in einem dritten Land. Und bis dort wirklich effektive Ermittlungsarbeit stattfinden kann, über diverse Ländergrenzen hinweg, das dauert einfach wahnsinnig Zeit und das spielt eben den Wettbetrügern absolut in die Karten.
Wenn es so ein internationales Problem ist, wie du gerade beschrieben hast, dann ist natürlich auch wichtig, dass man international zusammenarbeitet. Eine internationale Behörde wäre theoretisch die FIFA. Hast aber auch gesagt, die FIFA kümmert sich nicht so wahnsinnig drum. Welche Mechanismen kennst du denn, die diesen Markt überwachen?
Naja, es gibt zum einen diese Warnsysteme, Sportradar, die den Wettmarkt beobachten, aber die haben eben auch keine Ermittlungsmöglichkeiten. Die können jetzt keine Telefone abhören. Das müssten eigentlich Ermittlungsbehörden machen. Aber genau da liegt eben der große Fehler. Es gibt keine übergeordnete Einheit, wo alle Informationen weltweit zusammenfließen. Ja? Mhm. Diese übergeordnete Einheit gibt es noch nicht mal in Deutschland. Ja, es gibt zwar eine Stelle beim BKA, die informiert werden soll. Dort sitzt eine Person, die sich mit dieser Thematik beschäftigt, was natürlich viel zu wenig ist. Ja, und die internationalen Ermittlungsbehörden schaffen es eben leider immer noch nicht, sich so aufzustellen, dass Informationen austauschen oder dass sie Informationen untereinander austauschen, dass eben auch ein Wille da ist, aufzuklären. Diese Art der Ermittlungsarbeit ist einfach anstrengend, ist hochkompliziert, bindet viele Leute, kostet viel. Und am Ende kann man sich auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass Wettbetrug wirklich nachgewiesen wird. Das ist natürlich auch ein Punkt. Mhm. Wie will man letztendlich nachweisen, dass ein Spieler absichtlich daneben geschossen hat, dass absichtlich eine rote Karte fabriziert wurde? Das ist wirklich akribische Arbeit. Da reicht es nicht, sich einfach mal ein Fußballspiel anzuschauen und da kommt vielleicht ein komisches Ergebnis bei rum. Man muss Telefone abhören, man muss Hausdurchsuchungen tätigen, man muss sehr, sehr viele Zeugen vernehmen und das ist sehr, sehr anstrengend. Und das geschieht eben leider nicht so, dass man diesem Problem Herr wird.
Es hat sich also nicht viel verbessert beim Thema Wettbetrug im Fußball in Deutschland. Das sagt zumindest der Sportjournalist Benjamin Best. Seine Recherche ist jetzt als Film erschienen bei den Kollegen von WDR Sport Inside. Die Sendung von dieser Woche findet ihr auch nochmal dort in der Mediathek.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Dinger sind einfach fies, weil wir nicht wissen, wann sie kommen. Wir wissen nur, dass sie kommen können, plötzlich aus dem Nix und dann schupp, ein Luftloch. Das Flugzeug sackt dann abrupt ein paar Meter ab. Das ist jetzt auch bei einer Aeroflot-Maschine passiert. Plötzlich abgesackt und dabei sind 27 Passagiere verletzt worden. Einige mussten auch ins Krankenhaus gebracht werden. Verena, du hast ja diese Nachricht mal genauer angeschaut. Was ist da passiert?
Also die Maschine der russischen Fluggesellschaft Aeroflot, eine Boeing 777, war auf dem Weg von Moskau nach Bangkok mit über 300 Passagieren an Bord, denn Thailand ist auch bei Russen ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Und 40 Minuten vor der Landung geriet das Flugzeug offenbar in ein Luftloch, wie du beschrieben hast, sackte ganz plötzlich ab. Und dabei sind dann wirklich viele der Passagiere durch die Gegend geschleudert und verletzt worden. Im Netz gibt es auch ein Video aus der Kabine, kurz nachdem sie durch das Luftloch geflogen ist, die Maschine. Und da sind dann mehrere Leute zu sehen, die auf dem Boden liegen und auch umgekippte Flugzeugtrolleys, deren Inhalt komplett verstreut sind und die so ein bisschen so klar machen, was das wohl auch für eine Wucht gewesen ist.
Ja, und die Menschen sind ja nicht nur, da hast du ja nicht nur einen blauen Fleck, sondern sind ja auch richtig schwer verletzt worden. Ne?
Ja, die Nachrichtenagentur Reuters spricht von 27 Verletzten. 15 von ihnen mussten in Bangkok dann ins Krankenhaus. Die französische Ausgabe von Russia Today meldete, dass viele Leute sich die Nase gebrochen hätten oder auch am Kopf verletzt worden seien. Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche, Quetschungen, solche Verletzungen waren das wohl. Anscheinend waren auch Kleinkinder oder Babys unter den Verletzten. Die meisten derjenigen, die behandelt werden mussten, sind schon wieder entlassen worden. Aber es gab auch zwei oder drei Passagiere, die operiert werden mussten. Kann man sich alles in einem so vorstellen, eine heftige Turbulenz, die das Flugzeug da wirklich durchgerüttelt hat. Und wer eben nicht angeschnallt war, der ist von dieser Turbulenz sehr mitgerissen
worden. Also die Ursache ist, dass die Leute nicht angeschnallt waren, deswegen haben sie sich verletzt?
Ja, so scheint es. Das Problem war wohl auch, dass diese Turbulenz aus heiterem Himmel kam. Laut der Fluggesellschaft Aeroflot war es eine sogenannte Clear Air Turbulence. Das ist so ein bisschen der Schrecken jeder Crew, weil man sich auf diese Art von Turbulenz irgendwie gar nicht einstellen kann. Die kann man weder per Radar noch per Wetter Bericht irgendwie vorhersehen. Und der Pilot kann sie auch nicht sehen. Also sind jetzt irgendwie keine Wolken am Himmel, sondern bei blauem Himmel ohne Wolken kann das auftreten. In diesem Fall konnte der Pilot dann eben die Passagiere nicht vorwarnen, sich anzuschnallen, wie das ja sonst passiert, kennt man ja, ne? Ding,
das, ja, genau.
Das Flugzeug in eine unruhige Zone reinfliegt und man ein bisschen gesicherter ist.
Das heißt also, diese Clear Air Turbulences, die kann man nicht vorhersagen, aber schauen wir uns nochmal auf das an, was man vermeintlich vorhersagen kann, nämlich Turbulenzen. Wie entstehen die?
Turbulenzen entstehen da, wo Luftmassen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Richtung aufeinandertreffen und das hat Auswirkungen auf den Auftrieb des Flugzeugs. Oft passiert das in den Wolken, aber bei diesen Clear-Air-Turbulenzen sieht man die Luftbewegung eben vorher nicht, die es aber trotzdem gibt. Das kann zum Beispiel über Bergen der Fall sein, die den Luftstrom dann gewissermaßen zerschneiden oder auch an den Rändern von sogenannten Jetstreams. Mhm. Das sind natürliche Starkwindregionen in größerer Höhe, da können die auftreten. Und das, was wir so als Luftloch bezeichnen, das ist tatsächlich nicht irgendwie ein Vakuum oder so, sondern das ist ein Abwind, der dazu führt, dass das Flugzeug je nach Stärke ein paar Meter nach unten saust. Und das führt eben dann dazu, dass die Passagiere, die nicht angeschnallt sind, wirklich möglicherweise dann an der Decke hängen und im nächsten Moment, wenn das Luftloch vorbei ist, dann wieder auf die Sitze oder auf den Kabinenboden fallen. Ja. Und deshalb predigen ja die Fluggesellschaften und andere Experten immer und immer wieder, am besten bleibt einfach während des ganzen Fluges angeschnallt.
Also das Luftloch auch nochmal zur Erklärung, da ist keine Luft, die irgendwie fehlt oder die irgendwie weniger schnell sich bewegt, sondern die bewegt sich in eine andere Richtung,
genau,
einfach nur.
Oder der Luftdruck kann weniger sein. So.
Wie oft gibt es solche Fälle von Turbulenzen?
Ich habe mal ein bisschen versucht rauszufinden, wie das in Deutschland ist. Luftfahrtbundesamt gibt auf seiner Webseite für das Jahr 2016 96 Turbulenzen an oder Störfälle, die durch Turbulenzen sozusagen verursacht worden sind. Wobei die natürlich jetzt nicht solche Ausmaße in jedem Fall annehmen wie der aktuelle Fall. Es muss auch nicht unbedingt zu Verletzungen kommen. Die amerikanische Behörde FAA, die nennt konkretere Zahlen zu Verletzten durch Turbulenzen und zwar von 1980 bis 2008, also über einen Zeitraum von 28 Jahren, gab es bei Flugzeugen von US-Fluggesellschaften 234 Vorfälle durch Turbulenzen und dabei wurden insgesamt 298 Menschen schwer verletzt und 3 Menschen sogar getötet, wobei man auch sagen muss, dass mehr als die Hälfte der verletzten Crewmitglieder sind. Was ja eigentlich auch kein Wunder ist, weil die bei ihrem Job sich ja einfach oft nicht anschnallen können, weil sie gerade andere Sachen zu tun haben.
Auf jeden Fall. Eine Aeroflot-Maschine ist auf dem Weg von Moskau nach Bangkok in Turbulenzen geraten und dabei sind 27 Menschen verletzt worden. Verena von Keitz hat uns erklärt, immer schön anschnallen und was Luftlöcher sind. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute war entweder Bollerwagen, Straßenfest oder Demonstrationen dran. 360.000 Menschen haben demonstriert in Deutschland auf 500 unterschiedlichen Veranstaltungen. Das war ein bisschen weniger als 2016. In Berlin sind 14.000 Menschen friedlich auf die Straße gegangen. Ausschreitungen gab es lediglich in Halle zwischen linken und rechten Gruppen. 1. Mai in der Geschichte heißt auch immer, es kann krachen. Vor 30 Jahren genau hat's so richtig gekracht in Berlin-Kreuzberg. Eine der schlimmsten Krawallen. Wahlnächte, linke Aktivisten gegen Hundertschaften und mittendrin damals der Polizist Karl-Heinz Gärtner. Schönen guten Tag, Herr Gärtner.
Guten Tag.
Das erste Mal als Polizist bei einer Mai-Demo waren Sie im Jahr 1971. Damals waren Sie 19 Jahre alt. Was war denn 1987 so anders, dass Sie sagen, das war eine der schlimmsten Erfahrungen?
Ja, das war bürgerkriegsähnlich. So gegen 16 Uhr ging es ja los und ging dann die ganze Nacht bis frühen Morgens um 9 Uhr. Wir hatten dort anfangs viel zu wenig Polizei und dementsprechend tobte im Bereich SO36, also praktisch rund um die Oranienstraße, wurde geplündert, es wurden Feuer entzündet und die Polizeibeamten wurden dort angegriffen, massiv und.
Herr Gärtner, Sie haben jahrelang als Polizist in Kreuzberg, Neukölln und in Friedrichshain gearbeitet. Ja, was haben Sie mitbekommen? Wie werden Polizisten auf solche Tage wie den 1. Mai vorbereitet?
Ja, die bereiten sich größtenteils natürlich selbst vor. Sie erfahren ja eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung, die ist ja wichtig in diesem Beruf. Und sie machen ja eine Vielzahl von Demonstrationen mit. Sie machen eine Vielzahl von Festnahmen mit bei Kriminalität aller Art. Und im Rauschgifthandel denke ich nur daran und so weiter. Also da kriegt man natürlich einerseits so eine gewisse Routine, andererseits muss man natürlich sich auch psychisch und physisch darauf vorbereiten.
Was ist Ihr Empfinden? Hat sich die Gewalt bei diesen Demos am 1. Mai in den letzten Jahren verändert?
Ja, also auf jeden Fall ist natürlich jetzt die Masse nicht mehr vorhanden. Also es wird nicht mehr ganz massiv und vor allen Dingen in diesen Mengen, in diesen Menschenmengen wird also die Gewalt nicht mehr ausgeübt. Heutzutage geht es mehr so hinterhältig zu, also kleinere Gruppen, die dann versuchen hinterhältig irgendwie Polizisten, wenn sie allein sind oder zu zweit anzugreifen.
Man kann jetzt nicht sagen, dass autonome Gruppen einfach ein bisschen ruhiger geworden sind?
Nee, die gehen anders vor und wie gesagt, sind nicht mehr so in dieser Masse vorhanden.
Macht es natürlich für die Polizeiarbeit dann aber auch wieder schwierig, oder?
Ja, richtig, aber auch darauf müssen wir uns natürlich einstellen, wie auf alle anderen Gegebenheiten, auf alle anderen Änderungen. Ja, und ich hoffe ja, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass es endgültig ruhig wird.
Wie geht's einer Gesellschaft? Da gibt's 1003 Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Analysten schauen sich ganz oft Verbrechen an und auch die Art des Umgangs der Gesellschaft mit der Polizei. Und dann gibt's ein Fazit. Karl-Heinz Gärtner ist ehemaliger Polizist in Kreuzberg, in Neukölln und Friedrichshain gewesen, hat darüber ein Buch geschrieben. Es nennt sich Sie kennen keine Grenzen mehr, die verrohte Gesellschaft. Klingt ziemlich düster, dieser Titel. So düster ist es dann doch nicht im Buch selbst. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie die Polizeiarbeit sich eigentlich über die Jahre hinweg geändert hat. Denn Demos, 1. Mai-Demos, waren ja nur ein kleiner Teil seiner Arbeit.
Ja, mein Alltag war ja in der Hauptsache so, dass ich in Zivil eingesetzt war. Also ich war ein Zivilfahnder, habe also versucht, Kriminalität oder Leute, die also irgendwelches Böses im Schilde führen wollten, habe ich versucht, die festzunehmen, entweder auf frischer Tat oder davor. Das war meine Hauptaufgabe und in den letzten 8 Jahren, dort war ich dann Dienstgruppenleiter in 2 verschiedenen Neuköllner Abschnitten und habe dort die Leute geführt und habe die Leute eingeteilt, aber war auch noch draußen auf der Straße.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass sich der Umgang mit Polizisten in Berlin verändert hat. Wie genau?
Der Umgang hat sich Tatsache verändert, also insgesamt nicht nur für die Polizei, sondern auch für andere Rettungskräfte und Ordnungsamtsmitarbeiter und so weiter. Der Umgang ist ihnen rauer geworden. Es ist so ein bisschen verrohter geworden, das sieht man ja täglich, wenn man also die Zeitung aufschlägt, was auch für Fälle passieren, die also vielleicht, wenn man nur diesen Treter nimmt, der da also die Frau runtergetreten hat, Überfälle, die heutzutage nicht mehr ablaufen wie früher, dass man also, wenn man die Beute hat, man wendet natürlich da auch Gewalt an, das haben die Kriminellen schon immer gemacht. Aber wenn man heutzutage erlebt, dass die Beute bereits haben, nachdem sie das Opfer niedergeschlagen haben und dann nochmal anschließend nochmal hingehen und dann nochmal zustechen oder ähnliches, das ist eine Verrohung, die hat sich extrem verändert und da ist die Gewaltschwelle wesentlich niedriger geworden.
Ja. Ja, vielen geht es ja auch gar nicht um die Beute, sondern auch nur um das Ausleben von Gewalt. So traurig das ist. Wie werden denn die Polizisten, vor allem die jungen Polizisten, genau darauf vorbereitet? Gibt es da spezielle Trainings für gewalttätige Auseinandersetzungen im Alltag?
Ja, da gibt es Trainingsstunden, die also in der Polizeischule natürlich gemacht werden. Da wird auch geübt, wenn man angegriffen wird. Man macht ja auch Selbstverteidigungstraining und ähnliches. Muss sich aber auch selbst fit halten dafür. Und man muss natürlich auch dann von der Theorie auf die Praxis umschalten. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn diese massive Gewalt, die kann man nicht immer so trainieren. Mhm. Und da muss man sich dann darauf einstellen, draußen, wenn man draußen auf der Straße ist.
Hatten Sie jemals Angst draußen auf der Straße, Herr Gärtner?
Ja, selbstverständlich hatte ich auch Angst. Die muss man bezwingen, da muss man versuchen, sich drüber hinwegzusetzen, denn sonst ist man natürlich schlecht beraten. Mit Angst durch die Gegend zu gehen, ist natürlich ein schlechtes Zeichen, aber Angst hat man und das ist ja auch ganz normal.
Einfach nur ausblenden und drüber hinweggehen oder wie haben Sie es gelöst?
Na, ausblenden, aber zumindest zu versuchen, darüber hinwegzugehen und da mit den Kollegen zusammen das zu bewältigen. Also Strategien zu finden, um eben diese Angst zu überwinden und dann auch richtig zu handeln. Das ist schon eine schwierige Sache, aber mit der Zeit und mit den vielen Fällen, die man so hat, gelingt es einem dann doch.
Herr Gärtner, am Wochenende hat ein Interview mit Thomas de Maizière für Wirbel gesorgt. Er stellt dort einen 10-Punkte-Plan vor, unter anderem einen Punkt Zivilkultur. Zitat, für uns sind Respekt und Toleranz wichtig. Gewalt wird weder bei Demonstrationen noch an anderen Stellen gesellschaftlich akzeptiert. Wir verknüpfen Vorstellungen von Ehre nicht mit Gewalt. Zitat Ende. Würden Sie dem aus Ihren Erfahrungen heraus zustimmen?
Richtig, ja. Das hätte natürlich schon viel früher erfolgen können, diese Worte. Also die habe ich vermisst. Über Jahre und vielleicht sogar in den letzten 15, 20 Jahren hätten die also schon öfters erfolgen sollen von Politikern. Aber auch die Gesellschaft selbst und jeder selbst muss sich natürlich ein bisschen ändern. Man muss vielleicht versuchen, Tatsache einerseits mehr Zivilcourage zu zeigen. Man muss versuchen, auch vielleicht selbst nicht so Art selbstsüchtig durch die Gegend zu fahren. Vielleicht auch wieder Danke und Bitte einführen. Tag und auf Wiedersehen, alles so eine Sachen, die vielleicht so ein bisschen verloren gegangen sind. Ein
bisschen mehr Höflichkeit fordert der ehemalige Polizist Karl-Heinz Gärtner aus Berlin. Mit ihm über die Polizeiarbeit in Berlin gesprochen. Heute ist nämlich 1. Mai und die Demos, die es gab, zumindest auch in Berlin, die verliefen weitestgehend freundlich.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Verena? Hochzeit ist ja immer so eine schwierige Kiste, ne?
Oh, die Frage, was zieht man an?
Ja, auch die Frage natürlich, was ziehst du an und was bringst du dem Brautpaar mit? Oh. Kannst du irgendwie schön dir aus Geldscheinen irgendwas machen? Oder ein Klassiker ist auch diese Toilettenrollen, die man dann so macht und dann so Geld rein. Oh. Kann man auch irgendwie machen. Was Praktisches, was Schönes oder was Romantisches. Ein indischer Minister hat gerade bei einer Massenhochzeit sich über alle Traditionen hinweggesetzt, denn der hat, hört, Holzschläger den Leuten in die Hand gedrückt. Was war da los?
Im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh hat der Sozialminister dafür gesorgt, dass fast 700 Bräute, also die Bräute haben das bekommen, am Wochenende einen Holzschläger überreicht bekamen, der in Indien normalerweise verwendet wird, um Wäsche zu waschen, so ein Schlegel. Allerdings trug dieser Holzschlegel die Inschrift, es sei ein Geschenk dafür da, Betrunkene zu schlagen. Die Polizei würde dann auch nicht einschreiten. Das klingt alles sehr schräg. Konkret geht es darum, den Frauen eine Waffe an die Hand zu geben, mit der sie sich gegen betrunkene Ehemänner zur Wehr setzen sollen. Das ist nämlich offenbar gerade in ländlichen Regionen wirklich ein sehr, sehr großes Problem.
Okay, kann man nicht auch das Ganze so einordnen, dass man sagt, der Staat ruft irgendwie zur Gewalt auf? Oder?
Ja, das klingt im ersten Moment so. Ne? Ja. Der Minister sagte der Nachrichtenagentur AFP, aber dass wann immer er in ländlichen Gegenden unterwegs sei, würden die Frauen sich beklagen über Ehemänner, die durch Alkohol gewalttätig werden und auch ihre Ersparnisse, also die Ersparnisse der Frauen, plündern würden, um noch mehr Alkohol zu kaufen. Und er meint, dass die Regierung und die Polizei allein es eben einfach nicht schaffen würden, das Problem in den Griff zu kriegen. Deswegen will er mit dieser symbolischen Geste für Aufmerksamkeit sorgen und damit auch gewissermaßen einen gesellschaftlichen Wandel erreichen. Insgesamt sollen übrigens 10.000 von den Holzschlägeln bestellt worden sein schon.
Gewalt gegen Frauen ist auf jeden Fall ein großes Problem in Indien. Das hören wir immer wieder mal in den Nachrichten. Tut sich da denn inzwischen was?
Ach, schwer zu sagen. Es wird auf jeden Fall immer wieder thematisiert. Die Zahl der angezeigten Fälle in Indien ist laut der nationalen Kriminalstatistik von 2012 bis 2015 um ein Drittel gestiegen. Das kann man ja so und so interpretieren, dass entweder mehr Anzeigen stattfinden oder tatsächlich mehr Taten stattgefunden haben. Mhm. Der Vorstoß dieses Ministers zeigt immerhin, dass das Thema ernst genommen wird und dass Frauen seiner Meinung nach das Recht haben, auch sich in solchen Fällen zu verteidigen. Ganz anders als zum Beispiel der Heimatminister des Bundesstaates Karnataka, der nach massenhaften Belästigungen von Frauen am Neujahrstag in der Stadt Bangalore gesagt hat, dass in solchen Nächten Frauen eben belästigt würden, auch weil sie sich westlich kleiden würden. Wobei er danach, da gab es dann ziemlich viel Protest gegen seinen Ausspruch, da hat er wieder ein bisschen zurückgerudert und meinte, ja, er sei falsch zitiert worden.
Aha. Typisch. Holzschläger gegen betrunkene Ehemänner ist ein bisschen was Neues. Ein neues Hochzeitsgeschenk gab es jetzt in Indien von einem Minister ausgeteilt. Hätten wir das auch geklärt? Das war die Redaktionskonferenz hier am 1. Mai. Verena von Keitz und
Thilo Jan.
Mich gibt's morgen wieder, auf jeden Fall. Morgen ist dann Dienstag. Viel Spaß bis morgen. Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.